onda.
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 426. Wir präsentieren euch ein rappelvolles Onda-Info und bleiben diesmal in Südamerika beim Thema Erinnerungspolitik. Dazu haben wir zwei Beiträge. Im ersten Beitrag geht es wieder mal um die Colonia Dignidad, der berüchtigten deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles. Wie haben eigentlich die Frauen dort gelebt und was erzählen sie heute darüber? Weiter geht es in Uruguay. Wir hören einen Beitrag von Valentin De Negri. Er wagt einen Rückblick auf die Militärdiktatur der 70er und 80er Jahre und geht der Frage nach, wie es heute mit dem Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit aussieht. Die Musik dazu wurde extra komponiert und zwar von Ansgar Sudau. Wenn ihr mehr von seiner Musik hören wollt, könnt ihr einfach seinen Blog besuchen, ansgarsudau.wordpress.com oder noch weiter ein bisschen hier im Onda-Info hören. Dazu passend hört ihr unseren Hinhörer zum Thema Erinnerung und Gerechtigkeit. Und zu diesen wie auch weiteren Themen findet ihr mehrere Beiträge auf unserer Webseite npla.de und zwar unter Checkliste Menschenrechte. Aber jetzt wünschen wir vom Onda-Info-Team euch erstmal eine unterhaltsame halbe Stunde.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt. Heute
Verdad. Wahrheit. Justicia. Gerechtigkeit. Memoria. Erinnerung. Folter, sexualisierte Gewalt, Mord und Verschwindenlassen von Personen. Durch Militärs, bezahlte Auftragskiller, Kartelle oder Banden. Das schreit nach Aufklärung, damit die Luft zum Atmen reicht. Ein Recht auf Wahrheit.
Die wahren Täter und was da alles vertuscht wurde und warum, wenn das nicht benannt wird, dann kann es immer wieder passieren.
Faschistische und militarisierte Gruppen mit engen Beziehungen zu Staats- und Sicherheitsorganen. Zum Beispiel in Deutschland, Stichwort NSU.
Wir wurden als Täter dargestellt.
Juristische Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen tut Not. Für Gerechtigkeit. Stichwort Colonia Dignidad.
Deutsche Behörden haben weggesehen und wir sind unserer Verantwortung bisher nicht gerecht geworden.
Stichwort ermordete Medienschaffende in Honduras, aber nicht nur dort.
Dass viele dieser Morde nie aufgeklärt werden. Das ist ein Klima der Straflosigkeit, das erzeugt ein Klima der Angst.
Die Überlebenden und die Angehörigen brauchen Anerkennung und Orte des Gedenkens. Erinnerung als Menschenrecht.
Wir trauern um die Toten, die keine Stimme mehr haben.
Für uns ist es sehr schmerzhaft, nicht zu wissen, ob sie in Massengräbern verscharrt wurden, ob sie ins Meer geworfen wurden oder wo sie sind.
Menschenrechte sind ein Muss.
Onda Hinhörer. Argumente, Infos, Umfragen. Aus Deutschland und Lateinamerika.
Wenig ist bekannt über das Leben von Frauen in der Colonia Dignidad, jener deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles, die der Laienprediger Paul Schäfer 1961 mit einigen Gefolgsleuten gegründet hatte. In der Colonia Dignidad waren massive Menschenrechtsverletzungen gegen Bewohnerinnen und Bewohner an der Tagesordnung. Während der chilenischen Militärdiktatur wurden auf dem Gelände Oppositionelle gefoltert und ermordet. Welche Rolle spielten Frauen in der deutschen Siedlung? Wie haben sie gelebt? Und wie und wo leben sie heute? Wir haben mit zwei Protagonistinnen gesprochen.
Ich entsinne mich an viel Misshandlung. Mit Stöcken, mit Lineal. Gut, man hat sie auch im nackten Po gekriegt, ja. Dann hatten wir so eine ganz bizarre Gruppentante, die hat uns, also 5 Mädchen von 12 hat sie doll malträtiert, also geschlagen. Aber es ist nicht nur, dass sie geschlagen hat, sondern sie hat das mit einer Leichtfertigkeit gemacht und dabei genossen.
So erinnert sich Doris Zeitner. Sie ist Ende der 60er Jahre in der Colonia Dignidad geboren und aufgewachsen. Heute ist sie Ende 40. Wir treffen uns in einem chilenischen Hotel. Die halbe Nacht hindurch berichtet Doris aus ihrem Leben in der deutschen Sektensiedlung. Manches beschreibt sie sehr ruhig, manches wühlt sie noch immer sehr auf.
Es wurde manchmal zu Fuß zum Krankenhaus gegangen. Besten Zustand, gar nicht krank, aber ich sollte mitgehen. Und ich wach nachher auf einer Trage auf. Gehirnwäsche, Elektroschock, was noch, weiß ich nicht. Oh, das war noch recht früh, echt. Das war 8 Jahre.
Soweit Doris zur vermeintlichen Behandlung im sekteneigenen Krankenhaus. Und weiter?
Man hat mir Spritzen, Tabletten gegeben und dann warst du nur, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, benebelt. Ich wusste, ich bin gar nicht mehr ich.
Doris Zeitner hat die Siedlung vor 13 Jahren verlassen. Mit ihrem Mann und 2 Kindern lebt sie heute etwas weiter südlich in der Umgebung der Stadt Temuco. Ihre finanzielle Situation ist sehr angespannt. Nach Jahrzehnten unbezahlter Arbeit in der Colonia Dignidad und ohne Ausbildung schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch. Auch Maria Schnellenkamp ist in der Colonia Dignidad geboren und aufgewachsen.
Ja, wir sind ohne Rechte aufgewachsen, ohne Liebe, ohne Schutz, ohne Eltern. Wir wurden aufs Niedrigste heruntergeputzt. Also ich hatte gar kein Selbstwertgefühl mehr.
Doris und Maria sind in einer Gruppe nur für Mädchen aufgewachsen, mit einer sogenannten Tante als Betreuerin. Männer, Frauen und Kinder lebten im Alltag in der Colonia Dignidad streng voneinander getrennt. Mädchen und Jungs wuchsen in verschiedenen Gruppen in einem Kinderhaus auf. Meist kannten sie sogar ihre Eltern nicht. Vertraute Beziehungen durften nicht entstehen. Sie hätten dem Sektenchef Paul Schäfer und seiner Führungsriege gefährlich werden können.
Das Schlimmste, wenn ich heute zurückgucke, ist für mich, dass wir gezwungen wurden, uns selber zu verprügeln, selber gewalttätig zu werden auf unseresgleichen oder auf Jüngere. Wir wurden für kleine Sachen schon bestraft. Wir durften keinen Jungen angucken und unser ganzes Leben, meine ganze Kindheit, waren von Angst geprägt.
Alles, was mit Körperlichkeit und Sexualität zu tun hatte, war tabuisiert und sanktioniert. Von Sexualaufklärung keine Spur. Selbst die Sprache war geprägt von Tabus und einer Art Selbstzensur. Als Doris einmal nicht schnell genug auf dem Feld gearbeitet hatte, wurde sie so verprügelt, dass ihr Kleid am Hintern vom Blut verklebt war. Doch damit nicht genug.
Merke ich, wie mein Kleidknochen trocken da ist, hinten, wo man sitzt. Denke ich, was ist das denn? Fühlt er so hin? Oh, darf ich ja nicht so hinfassen. Dann bin ich die 200, 300 Meter nach Hause gegangen und kam mit dem Gefühl nicht zurecht, wie ich das jetzt sagen soll. Da ist irgendwas. Wie darf ich mich jetzt da hingucken? Und wie sage ich jetzt das der Gesa, ohne dass sie wieder böse wird und schimpft? Und dann habe ich überlegt, ja, Blut kann ich ja nicht sagen. Das wird dann schon wieder für schlimm gefunden. Poker nicht oder Dubs kann ich auch nicht sagen. Dann sage ich da hinten, das habe ich alles währenddessen sortiert, da hinten ist irgendwie, da ist was, rot, habe ich dann gesagt, ja.
Auch sexualisierte Gewalt gehörte für die Kinder in der Colonia Dignidad über Jahrzehnte zum Alltag. Seit Jahren gibt es Berichte über Missbrauch an Jungen. Inzwischen thematisieren auch Frauen in vertrautem Rahmen ihre Erfahrungen. Rechtsanwalt Winfried Hempel vertritt Opfer der Colonia Dignidad.
Ich habe ja von jedem meiner Mandanten die Biografie und ich habe ungefähr die Geschichte von 15 Frauen, die als kleine Mädchen von Schäfer massiv missbraucht wurden. Wo nie einer von spricht, weil man spricht nur mehr von den Jungs.
Als die Trennung von Männern und Frauen nicht mehr galt, konnten viele Bewohnerinnen keine Kinder bekommen. Vermutet wird ein Zusammenhang mit der Folter durch Elektroschocks im Genitalbereich. Doch auch das hohe Alter spielt eine entscheidende Rolle. Zur Wahrheit gehört auch, dass einzelne Frauen in der deutschen Siedlung durchaus Führungspositionen und damit verbundene Privilegien innehatten. Rechtsanwalt Winfried Hempel.
Grundsätzlich war die Kolonie ja ziemlich machistisch. Dieser Machismus, der geht transversal absolut durch das System durch. Und die Frauen waren immer weniger wert als die Männer. Das ist so, obwohl sie Position hatten. Trotzdem waren einige Frauen, so wie zum Beispiel Gesa Kunde, die heute auch noch in der Kolonie ist, zur Führung und waren ganz Vertraute von Schäfer. Gesa Kunde ist die sogenannte Heimtante gewesen, die jahrelang die kleinen Mädchen da durchgeprügelt hat und fast totgeschlagen hat.
Doris Zeitner gehörte nicht zu den privilegierten Personen. Insgesamt 8-mal versuchte sie aus dem hermetisch abgeriegelten Gelände zu fliehen. Einmal auch noch 2001, 4 Jahre nachdem Sektenchef Schäfer bereits geflohen war, weil er gesucht wurde.
Ich habe in verschiedene Gegenden probiert. Zum Friedhof, wo wir runterkamen, bin ich zu Fuß hochgelaufen. Ich hatte es nicht abgemessen, dass ich das nicht schaffen würde. Oder manchmal war es auch nur einfach erstmal weg, 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 weg. Irgendwas wird sich schon finden, habe ich mir gesagt oft. Das letzte Mal habe ich im Krankenhaus probiert, ja.
Doch jedes Mal wurde sie wieder eingefangen, bestraft und auf dem Krankenhaus ruhig gestellt. Als es 2005 endlich möglich wurde, die Siedlung frei zu verlassen, ist sie gegangen. Zurückgekehrt ist sie seitdem nur wenige Male, zu wichtigen familiären Anlässen zum Beispiel. Denn das Gefühl von Anspannung macht ihr Besuche in der Siedlung immer noch schwer. Anders Maria Schnellenkamp, die heute 48-jährige Mutter von 4 Kindern, lebt noch immer in der Siedlung, die sich seit 1988 schon Villa Baviera, bayerisches Dorf, nennt und auf Tourismus im bayerischen Stil setzt.
Ich bin, nachdem Paul Schäfer weg ist, konnte ich meine mittlere Reife nachholen, konnte ich studieren gehen. Ich arbeite hier als Krankenschwester jetzt schon fast 12 Jahre. Das war schon immer mein Traumberuf, den ich schon als kleines Kind lernen wollte.
Sie betreut in verantwortlicher Position alte Menschen in der Siedlung und hat darüber eine soziale Absicherung. Die meisten der rund 100 verbliebenen Bewohner der ehemaligen Sektensiedlung sind heute über 70 Jahre alt. Über die Gründe ihres Bleibens sagt Maria Schnellenkamp.
Ich wollte eigentlich nicht zurückkehren. Die Leute haben mich regelrecht gebettelt. Kannst du kommen? Wir brauchen dich. Ich wollte es eigentlich nicht und dann dachte ich, ja, komme ich erstmal zurück, dann bin ich nicht so eingespannt. Ja, und dann wuchs ich da rein. Hier bin ich heute Krankenschwester, bin tätig und habe eine schöne und glückliche Familie.
Doris und ihre Familie haben es in wirtschaftlicher Hinsicht schwieriger. Der Neuanfang außerhalb der Siedlung war anstrengend. Für alles fehlt es an Geld. Doch Doris fühlt sich nur draußen frei. Sie freut sich auch über Rückmeldungen von Bekannten, die ihr sagen:
Mensch, wie frei deine Kinder sind, im Gegenteil zu den Kindern der Kolonie. Also wirkt sich das aus, dass die Kinder begrenzt frei sind und so. Ich höre das immer wieder, ja, wenn Leute da oben waren oder dann zu uns kommen oder Leute, die da oben drin noch wohnen und mal hier vorbei wollen.
Und für sie ist der Weg heraus aus dem System Colonia Dignidad auch der Weg hinein ins Leben.
Also ich bin gierig um Neues. Es ist doch nichts Abfälliges im Grunde, aber neugierig war früher eine disqualifizierte Sache. Obwohl ich mir vor nicht allzu langer Zeit auch das Wort neugierig mal unter die Lupe genommen habe. Also neugierig ist Gierde für Neues. Und warum soll ich nicht Gierde für Neues haben oder Begehr?
Es ist 5 Uhr morgens, als am 27. Juli 1973 das Militär in Uruguay auf Antrag des Präsidenten die Parlamentskammern auflöst und die Macht übernimmt. Der Putsch markiert das Ende eines gegensätzlichen Jahrzehnts der wirtschaftlichen Krise, sozialen Proteste und der staatlichen Repression. Die linken Guerillas, auch die bekannteste unter ihnen, die Tupamaros, waren schon Anfang der 70er Jahre besiegt worden. Neues Ziel des Militärs ist die demokratische Zivilgesellschaft. In der sogenannten faktischen Periode galten keine Bürgerrechte. Gewerkschaften, Parteien und Zeitungen wurden verboten. Demonstrationen wurden blutig aufgelöst. Folter war an der Tagesordnung. Als die Demokratie 1985 wiederhergestellt wurde, war die Bilanz verheerend. Knapp 200 Menschen gelten als verschwunden. 20.000 wurden verhaftet. Mindestens 100.000 gingen ins Exil. Uruguay ist heute eine der fortschrittlichsten Demokratien der Welt. Doch hat es das Land geschafft, seine jüngere Geschichte aufzuarbeiten? Wenn die Vergangenheit unter Beteiligung der Zeitzeugen aufgeklärt werden soll, dann ist jetzt die letzte Chance, denn sowohl Täter als auch Opfer werden nicht mehr lange leben. Wie steht es um die Suche nach und den Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit in Uruguay?
Bueno, mi nombre es Gastón Grisoni, soy el presidente de Crisol. Crisol es la asociación de todas las expresas y expresos políticos de Uruguay.
Mein Name ist Gaston Grisoni und ich bin Vorsitzender von Crisol. Unsere Organisation vertritt die Interessen aller ehemaligen politischen Gefangenen der Militärdiktatur. Unser Ziel ist die volle Umsetzung der UNO-Resolution 60/147 in Uruguay. In dieser sind die Pflichten der Staaten und die Rechte der Opfer festgelegt, die notwendig sind, um eine so schreckliche und schmerzhafte Vergangenheit wie die uruguayische aufzuarbeiten.
Die Resolution 60/147 wurde 2005 von der UNO-Generalversammlung beschlossen. Sie bestimmt, dass Staaten Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufarbeiten müssen, insbesondere die Rechte der Opfer solcher Taten werden gestärkt. Die wichtigsten Aufgaben dabei sind staatliche Anerkennung der Verbrechen, Entschädigung der Opfer und die rechtsstaatliche Bestrafung der Täter. Wird der uruguayische Staat den Anforderungen gerecht? Schützt er die Rechte der Opfer? Bestraft er die Täter? Nach dem Ende der Militärdiktatur schließen konservative Politiker und die Militärs einen Pakt. Die Uniformierten stören den Übergang in die Demokratie nicht, doch dafür wird von einer Aufklärung ihrer Verbrechen abgelassen. Die konservative Mehrheit im Parlament verabschiedet das Gesetz Ley de Caducidad, das heißt das Gesetz zur Hemmung der Strafverfolgung. Dieses hindert die Justiz, die Militärs strafrechtlich zu verfolgen. Auch gesellschaftlich und politisch wird den Opfern der Diktatur die Anerkennung verwehrt. Emilia Safadoni, Gründungsmitglied der NGO Kinder und Familienangehörige der Verschwundenen, Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, berichtet.
Am meisten zu schaffen machte uns, dass die Leute die Vergangenheit leugneten. Sie sagten, das ist nicht passiert. Ihr Sohn ist außer Land geflohen. Er wurde nicht getötet. Er lebt jetzt anderswo. Diese falschen Versionen der Geschichte hielten sich hartnäckig. Die Gesellschaft erkannte die Verbrechen erst an, als die staatliche Friedenskommission feststellte, dass während der Militärdiktatur Personen verhaftet wurden und verschwunden sind.
Emilia Safadoni wurde zusammen mit ihrem Ehemann während der Militärdiktatur verhaftet. Als sie freikam, war er verschwunden. Bis heute wurde sein Körper nicht gefunden. Seitdem kämpft sie für die Aufklärung der Militärverbrechen.
Todo es por la demanda, digamos. Si no hubiera habido demanda, si no hubiera habido.
Ohne zivilgesellschaftlichen Druck hätte es keinen Fortschritt gegeben. Es waren die Organisationen der Familien von Verschwundenen, die Universitäten, die Ex-Gefangenen, die den Staat dazu brachten, die Verbrechen einzugestehen. Kein Staat untersucht freiwillig die eigenen Verbrechen und unterzieht sich der Selbstkritik. Denn der Staat ist auch nach der Diktatur der gleiche. Die Regierungen wechseln, aber die Institutionen bleiben gleich.
In Uruguay von 2005 ein entscheidender Wechsel statt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wurde eine linke Regierung gewählt. Dabei de Vázquez wurde Präsident. Auf ihm lag die Hoffnung der Aktivisten, denn dessen Partei, der Frente Amplio, unterstützte deren Kampf und viele seiner Mitglieder wurden selbst während der Militärdiktatur verfolgt. Tatsächlich gibt es seit 2005 große Fortschritte. Die Regierung erkannte die staatlichen Verbrechen an und ließ Archive für Untersuchungen öffnen. Einige der Hauptakteure der Militärjunta wurden zu Haftstrafen verurteilt. Unter ihnen Bordaberry, der Präsident, der die Militärdiktatur ermöglichte. Durch den großen Druck der Opferorganisationen wurden auch Entschädigungen beschlossen. Viele der Ex-Gefangenen erhalten seit 2006 rund 1000 Euro monatliche Rente. Ein weiterer Schritt zur Erfüllung der Resolution 60147. Doch die Ex-Gefangenen kritisieren große Einschränkungen bei der Vergabe der Entschädigung. Dazu Gastón Grisoni von der Vereinigung der politischen Ex-Gefangenen Grisol.
Y bueno, hoy por hoy la pensión especial reparatoria la perciben solamente aquellos presos políticos que hayan sido formalmente procesados por tribunales militares.
Die Reparationsrente erhält nur, wer von einem Militärgericht formell verurteilt wurde. Man darf auch nicht mehr als ein bestimmtes Einkommen haben. Das führt dazu, dass viele von der Entschädigung ausgeschlossen werden. Erst einmal sollte meiner Meinung nach jeder entschädigt werden, gegen den ein Prozess vor einem Militärtribunal geführt wurde. Denn diese Tribunale erzwangen Aussagen unter Folter und verletzten die Rechte der Gefangenen. Zweitens darf es bei der Reparationsrente keine Einschränkungen nach Haftzeit oder Gehalt geben. Und vor allem darf keiner der Ex-Gefangenen dazu gezwungen sein, auf seine erarbeitete Rente zu verzichten, um die ihm zustehende Entschädigung zu erhalten.
Y además no puede obligar a esas víctimas a renunciar a sus jubilaciones y pensiones que son derechos de ciudadanos.
Diese Einschränkungen führen dazu, dass viele, die unter der Diktatur litten, von den Entschädigungszahlungen ausgenommen sind. Das gilt für alle, die nicht lang genug inhaftiert waren oder nicht formell verurteilt wurden. Finanzielle Nachteile derjenigen, die aus politischen Gründen von der Universität und den Berufsschulen ausgeschlossen wurden, oder denjenigen, die enteignet wurden, werden erst gar nicht berücksichtigt. Die linke Regierung hat die Hoffnung der ehemals politisch Verfolgten nicht erfüllt. Das wird auch bei der Strafverfolgung der Täter deutlich. Erst 2011 und nur nach einem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte stellte das Parlament die Strafbarkeit der Militärverbrechen wieder her. Die Zivilgesellschaft nutzte die Chance und reichte über 100 Klagen ein. In diesem Kontext gründete sich das Observatorio Luz Ibarburu. Raúl Oliveira Alfaro koordiniert dessen Arbeit.
Nos dimos cuenta que el Estado o el gobierno de la izquierda de alguna manera no tenía una posición homogénea.
Wir haben festgestellt, dass der Staat und auch die linke Regierung nicht immer den Willen hatte, die Vergangenheit umfassend aufzuklären und die Täter zu bestrafen. Somit lag die Verantwortung weiter bei den Opfern und den NGOs. Wir hielten es für keine gute Idee, die Gerichtsverfahren dem guten Willen der Staatsanwälte und Richter zu überlassen. Deswegen haben wir uns entschieden, die Gerichtsverfahren nicht nur zu beobachten, sondern aktiv auf der Seite der Opfer an ihnen teilzunehmen.
Doch das ist gar nicht so einfach. Das uruguayische Prozessrecht sieht keine Vertreter der Opferseite vor. Daher hängt es vom Richter ab, ob das Legal Team des Observatorio an den Verhandlungen teilnehmen kann. Dazu kommt, dass viele Staatsanwälte nicht gewillt oder schlichtweg überfordert sind, Fälle aus der Militärdiktatur voranzubringen. Es ist schwierig, Beweise zu sammeln, da die dafür zuständigen Polizeibehörden teilweise selber in die Verbrechen verwickelt waren. Richter und Staatsanwälte, die sich für eine Aufklärung einsetzen, werden vom Justizapparat behindert. Berühmt wurde der Fall der engagierten Richterin Motta, die 2013 an einen Zivilgerichtshof weit entfernt der Hauptstadt versetzt wurde. Inzwischen wurde sie aus dem Dienst entlassen und arbeitet für die staatliche Menschenrechtsbehörde. Das größte Problem ist aber, dass die Prozesse sich über Jahre hinziehen. Raúl Oliveira Alfaro sagt,
juristische Straflosigkeit ist beendet. An ihre Stelle ist die faktische Straflosigkeit getreten. Die Bürokratie, Rechtsprechung und andere staatliche Stellen führen einen Krieg gegen die Zeit. Sie wollen das Wirklichkeit werden lassen, was der weltweit sehr beliebte ehemalige Präsident Pepe Mujica gesagt hat, nämlich, dass die Probleme mit der Aufklärung der Vergangenheit in dem Moment vorbei sind, wenn wir, die die Diktatur erlebt haben, sterben. Die Idee ist also, die Gerichtsverfahren so zu verlängern, bis entweder die Täter oder die Opfer tot sind.
Raúl Olivera Alfaro widerspricht dem Ex-Präsidenten Mujica.
Él sale y dice, estando en la primera figura, siendo la primera figura del gobierno, que hay que perdonar.
Er sagt als Staatsoberhaupt öffentlich, dass man verzeihen soll. Er, der jahrelang die schlimmste Behandlung und Folter erlebt hat, setzt damit alle unter Druck, die in Anführungszeichen weniger gefoltert wurden. Es gibt da eine unrechtmäßige Aneignung des fremden Schmerzes in diesen Aussagen, die ich mir am wenigsten von einer Person wie Mujica erwartet hätte.
Ich glaube, es gibt eine Appropriation des Dolores Ajenos, die ist embromada, und für mich, ich habe nicht erwartet, von einer Person wie ich.
Uruguay ist das Land in Südamerika mit den meisten Institutionen, die sich mit der jüngeren Vergangenheit befassen. 6 Behörden wurden zu diesem Zweck eingerichtet. Trotzdem bleibt Uruguay bei der Bestrafung der Täter, den Reparationen und der Aufklärung der Geschehnisse hinter anderen südamerikanischen Ländern zurück. Das Problem sind nicht die Werkzeuge, sondern der mangelnde politische Wille auf allen Ebenen der Staatsgewalt. Das liegt zum einen daran, dass die staatlichen Behörden unverhindert in die Demokratie übergingen und so viele der Täter in Militär und der Polizei Karriere machen und ihre Netzwerke installieren konnten. Die Lobby dafür, die Verbrechen nicht aufzuklären, ist stark und reicht von politischer Einflussnahme bis zur Bedrohung von Aktivisten. Zum anderen hat es die linke Regierung nicht gewagt, den in den 80er Jahren von den Militärs ausgehandelten Status quo grundlegend in Frage zu stellen. Emilia Safadoni sagt dazu:
Entonces, como siguen con los mismos privilegios que tenían hasta el día de hoy y siguen con muchos de esos privilegios que se autoagotaron en la dictadura.
Deswegen haben die verurteilten Täter noch die Privilegien, die sie sich selbst während der Diktatur verliehen haben. Ihre militärischen Ränge wurden ihnen nicht aberkannt. Wir zahlen weiterhin ihre hohen Löhne und Renten und außerdem sind sie immer noch unter uns und können sich für ihre Taten feiern.
Trotz aller Rückschläge, man kann die Fortschritte nicht verleugnen. Dank der Arbeit der Aktivisten, die unermüdlich den öffentlichen Druck aufrechterhalten, kommt die Aufarbeitung des wohl dunkelsten Kapitels der uruguayischen Geschichte Schritt für Schritt voran. Heute lernt jedes Kind in der Schule, welche Verbrechen der Staat in den 70er und 80er Jahren an der eigenen Bevölkerung beging. Eine neue Generation wächst heran, die den Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit weiterführt. Der jährliche Schweigemarsch in Erinnerung an die Verschwundenen ist heute so gut besucht wie seit den frühen 90ern nicht mehr. Die Militärs sind gescheitert. Trotz ihrer Macht und ihrer Einschüchterungsversuche konnten sie ihre Taten nicht verwischen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.